Till Eulenspiegel. 18 Streiche auf einen Streich. Gelesen von Stefan Kaminski. Die ganze Geschichte nahm vor etwa 500 Jahren ihren Lauf. Im Dorf Kneidlingen im Sachsenland wurde Eulenspiegel geboren. Seine Eltern ließen ihn im Nachbardorf Ampleben taufen, auf den Namen Till Eulenspiegel. Als die Taufpatin das Kind wieder nach Hause tragen wollte, da wollte sie eilig über einen Steg gehen, der zwischen Kneidlingen und Ampleben über einen Bach führt. Sie hatte jedoch nach der Taufe zu viel Bier getrunken, denn dort herrschte die Gewohnheit, dass man die Kinder nach der Taufe in das Bierhaus trägt, sie vertrinkt und fröhlich ist. Das mag dann der Vater des Kindes bezahlen. Also fiel die Patin torkelnd vom Steg in die Schlammlache und besudelte sich und das Kind ganz jämmerlich. Da halfen ihr die anderen wieder heraus, gingen heim ins Dorf, wuschen das Kind in einem Kessel und machten es wieder sauber und schön. So wurde Till Eulenspiegel an einem Tage dreimal getauft. Einmal bei der Taufe, einmal in der schmutzigen Lache und einmal im Kessel mit warmem Wasser. Als nun Eulenspiegel so alt war, dass er stehen und gehen konnte, da spielte er viel mit den jungen Kindern. Denn er war munteren Sinnes. Wie ein Affe tummelte er sich auf den Kissen und im Gras so lange, bis er 3 Jahre alt war. Dann befleißigte er sich aller Art von Spaß und Unsinn so sehr, dass sich alle Nachbarn bei seinem Vater beklagten, sein Sohn Till sei ein Schalk. Da nahm sich der Vater seinen Sohn vor und sprach zu ihm: »Wie geht es nur immer zu, dass alle unsere Nachbarn sagen, du seist ein Schalk?« Eulenspiegel sagte: »Lieber Vater, ich tue doch niemandem etwas. Das will ich dir eindeutig beweisen. Geh hin, setz dich auf dein eigenes Pferd und ich will mich hinter dich setzen und stillschweigend mit dir durch die Gassen reiten. Dennoch werden sie über mich lügen und sagen, was sie wollen. Gib darauf Acht!« Das tat der Vater und nahm ihn hinter sich aufs Pferd. Da erhob sich Eulenspiegel kurz, zog seine Hose so weit herunter, dass die Leute sein Hinterteil sehen konnten, und setzte sich dann wieder. Die Nachbarn und Nachbarinnen zeigten auf ihn und sprachen: »Schäme dich! Wahrlich ein Lausbube ist das!« Da sagte Eulenspiegel: »Hör, Vater, da siehst du, dass ich stillschweige und niemandem etwas tue. Dennoch sagen die Leute, ich sei ein Lausbube.« Nun tat der Vater dies. Er setzte Eulenspiegel, seinen lieben Sohn, vor sich aufs Pferd. Eulenspiegel saß ganz still. Aber er sperrte das Maul auf, grinste die Bauern an und streckte ihnen die Zunge heraus. Die Leute liefen hinzu und sprachen: »Seht an, welch ein junger Frechdachs das ist!« Da sagte der Vater: »Du bist freilich in einer unglückseligen Stunde geboren. Du sitzt still und schweigst und tust niemandem etwas, und doch reden die Leute schlecht über dich.« Als Till Eulenspiegel 16 Jahre alt war, wollte er kein Handwerk erlernen. Aber er trieb sich herum und lernte mancherlei Gauklerei. Sein Elternhaus lag direkt am Fluss, an der Saale. Eines Tages begann Eulenspiegel damit, auf dem Seil zu gehen. Das trieb er zuerst auf dem Dachboden des Hauses, weil er es vor der Mutter verheimlichen wollte. Denn die konnte seine Torheit nicht leiden, dass er sich so auf dem Seil tummelte. Einmal erwischte sie ihn auf dem Seil, nahm einen großen Knüppel und wollte ihn herunterschlagen. Da entwischte er ihr durch ein Fenster, lief oben aufs Dach und setzte sich dorthin, sodass sie ihn nicht erreichen konnte. Das währte so lange mit ihm, bis er ein wenig älter wurde. Dann fing er wieder an, auf dem Seil zu gehen und zog das Seil vom Dachboden über den Fluss herüber bis in ein Haus auf der gegenüberliegenden Seite. Viele junge und alte Leute bemerkten das Seil, auf dem Eulenspiegel laufen wollte. Sie kamen herbei und wollten ihn darauf gehen sehen. Sie waren eben neugierig, was er nun für ein seltsames Spiel beginnen oder was er Wunderliches treiben wollte. Als nun Eulenspiegel auf dem Seil zugange war, bemerkte es seine Mutter, und sie konnte erst einmal nichts dagegen tun. Doch schlich sie heimlich hinten in das Haus auf den Dachboden, wo das Seil angebunden war, und schnitt es entzwei. Da fiel ihr Sohn Eulenspiegel unter großem Spott ins Wasser und badete tüchtig in der Saale. Die Bauern lachten sehr, und die Jungen riefen ihm laut nach:
»Bade nur wohl aus! Du hast lange nach dem Bade verlangt!«
Das ärgerte Eulenspiegel sehr. Das Bad machte ihm nichts aus, wohl aber das Spotten und Rufen der Jungs aus seinem Dorf. Er überlegte, wie er ihnen das wieder vergelten und heimzahlen wollte. Und also badete er aus, so gut er es vermochte. Kurze Zeit danach wollte Eulenspiegel seinen Schaden und den Spott wegen des Bades rächen, zog das Seil aus einem anderen Haus über die Saale und gab den Leuten ein Zeichen, dass er abermals auf dem Seil gehen wolle. Das Volk sammelte sich bald dazu, jung und alt. Und Eulenspiegel sprach zu den Jungen, jeder solle ihm seinen linken Schuh geben. Er wolle ihnen mit den Schuhen ein hübsches Kunststück auf dem Seil zeigen. Die Jungen glaubten das und alle meinten, es sei wahr, auch die Alten. Und über 100 Jungen beeilten sich, die Schuhe auszuziehen und gaben sie Eulenspiegel. Da zog er sie auf eine Schnur und stieg damit auf das Seil. Als er nun auf dem Seil war und hatte die Schuhe mit oben, sahen die Alten und die Jungen zu ihm hinauf und meinten, er wolle etwas Lustiges damit aufführen. Ein Teil der Jungen war schon sehr betrübt, denn sie hätten ihre Schuhe gern wieder gehabt. Als nun Eulenspiegel auf dem Seil saß und seine Kunststücke machte, rief er auf einmal,
»Jeder gebe Acht und suche seinen Schuh wieder!«
Und damit schnitt er die Schnur entzwei und warf die Schuhe alle von dem Seil auf die Erde, so dass ein Schuh über den anderen purzelte. Da stürzten die Jungen und Alten herbei. Einer erwischte hier einen Schuh, der andere dort. Der eine sprach, dieser Schuh ist mein. Der andere sprach, du lügst, er ist meiner. Und sie fielen sich in die Haare und begannen sich zu prügeln. Der eine lag unten, der andere oben. Der eine schrie, der andere weinte. Der dritte lachte. Das währte so lange, bis auch die Alten gegenseitig Backpfeifen austeilten und sich bei den Haaren zogen. Derweil saß Eulenspiegel auf dem Seil, lachte und rief,
»Sucht nun die Schuhe, so wie ich kürzlich ausbaden musste!«
Und er lief von dem Seil und ließ die Jungen und Alten sich um die Schuhe zanken. Danach durfte er sich 4 Wochen lang vor den Jungen oder Alten nicht sehen lassen. Er saß deshalb im Hause bei seiner Mutter und flickte Helmstädter Schuhe. Da freute sich seine Mutter sehr und meinte, es würde mit ihm noch alles gut werden. Aber sie kannte nicht die Geschichte mit den Schuhen und wusste nicht, dass er wegen dieses Streichs nicht wagte, vors Haus zu gehen. Einmal begab es sich, dass Eulenspiegel mit seiner Mutter in ein Dorf zur Kirmes ging. Und Eulenspiegel trank, bis er betrunken wurde. Da suchte er einen Ort, wo er friedlich schlafen könne und ihm niemand etwas täte. Hinten in einem Hof fand er einen Haufen Bienenkörbe. Er kroch in einen leeren Korb, der am nächsten bei den Bienen lag, und gedachte, ein wenig zu schlafen. Und er schlief von Mittag bis gegen Mitternacht. Seine Mutter meinte, er sei wieder nach Hause gegangen, da sie ihn nirgends sehen konnte. In derselben Nacht kamen 2 Diebe und wollten einen Bienenkorb stehlen. Und einer sprach zum anderen,
»Ich habe immer gehört, der Schwerste ist auch der Beste.«
Also hoben sie die Körbe und Stöcke einen nach dem anderen auf, und als sie zu dem Korb kamen, in dem Eulenspiegel lag, war das der Schwerste. Da sagten sie,
»Das ist der Beste«,
nahmen ihn auf die Schultern und trugen ihn von dannen. Indessen erwachte Eulenspiegel und hörte ihre Pläne. Es war ganz finster, so dass einer den anderen kaum sehen konnte. Da griff Eulenspiegel aus dem Korb dem Vorderen ins Haar und riss ihn kräftig daran. Der wurde zornig auf den Hinteren und meinte, dieser hätte ihn am Haar gezogen, und er begann ihn zu beschimpfen. Der Hintermann aber sprach,
»Träumst du oder gehst du im Schlaf? Wie sollte ich dich an den Haaren rupfen? Ich kann doch kaum den Immenstock mit meinen Händen halten.«
Eulenspiegel lachte und dachte, »Das Spiel will gut werden.« Er wartete, bis sie eine weitere Ackerlänge gegangen waren. Dann riss er den Hinteren auch kräftig am Haar, so dass dieser sein Gesicht schmerzlich verziehen musste. Der Hintermann wurde noch zorniger und sprach,
»Ich gehe und trage, dass mir der Hals kracht, und du sagst, ich zieh dich beim Haar. Dabei ziehst du mich beim Haar, dass mir die Schwarte kracht.«
Der Vordere sprach,
»Du lügst dir selbst den Hals voll. Wie sollte ich dich beim Haar ziehen? Ich kann doch kaum den Weg vor mir sehen. Auch weiß ich genau, dass du mich beim Haar gezogen hast.«
So gingen sie zankend mit dem Bienenkorb weiter und stritten miteinander. Nicht lange danach, als sie noch im größten Zanken waren, zog Eulenspiegel den Vorderen noch einmal am Haar, so dass sein Kopf gegen den Bienenkorb schlug. Da wurde der Mann so zornig, dass er den Bienenkorb fallen ließ und blindlings mit den Fäusten nach dem Kopf des Hintermannes schlug. Dieser ließ den Bienenkorb auch los und fiel dem Vorderen in die Haare. Sie taumelten übereinander, entfernten sich voneinander, und der eine wusste nicht, wo der andere blieb. Sie verloren sich zuletzt in der Finsternis und ließen den Bienenkorb liegen. Nun lugte Eulenspiegel aus dem Korbe, und als er sah, dass es noch finster war, schlüpfte er wieder hinein und blieb darin liegen, bis es heller Tag war. Dann kroch er aus dem Bienenkorb und wusste nicht, wo er war. Er folgte einem Weg nach, kam zu einer Burg und verdingte sich dort als Hofjunge. Als Till Eulenspiegel in die Stadt Magdeburg kam, vollführte er dort viele Streiche. Davon wurde sein Name bekannt, dass man von Eulenspiegel allerhand zu erzählen wusste. Die angesehensten Bürger der Stadt baten ihn, er solle etwas Abenteuerliches und Gauklerisches treiben. Da sagte er, er wolle das tun und auf das Rathaus steigen und vom Erker herabfliegen. Nun erhob sich ein Geschrei in der ganzen Stadt. Jung und alt versammelten sich auf dem Markt und wollten sehen, wie er flog. Eulenspiegel stand auf dem Erker des Rathauses, bewegte die Arme und gebärdete sich, als ob er fliegen wolle. Die Leute standen, rissen Augen und Mäuler auf und meinten tatsächlich, dass er fliegen würde. Da begann Eulenspiegel zu lachen und rief,
»Ich meinte, es gäbe keinen Toren oder Narren in der Welt außer mir. Nun sehe ich aber, dass hier die ganze Stadt voller Toren ist. Und wenn ihr mir alle sagtet, dass ihr fliegen wolltet, ich glaubte es nicht. Aber ihr glaubt mir, einem Toren. Wie sollte ich fliegen können? Ich bin doch weder Gans noch Vogel. Auch habe ich keine Fittiche, und ohne Fittiche oder Federn kann niemand fliegen. Nun seht ihr wohl, dass es erlogen ist.«
Damit kehrte er sich um, lief vom Erker und ließ das Volk stehen. Die einen fluchten, die anderen lachten und sagten,
»Ist er auch ein Schalksnarr, so hat er dennoch wahr gesprochen.«
In Magdeburg gab es einen Bischof namens Bruno, Graf von Querfurt. Der hörte von Eulenspiegels Streichen und ließ ihn nach Schloss Giebichenstein kommen. Dem Bischof gefielen Eulenspiegels Schwänke sehr, und er gab ihm Kleider und Geld. Auch die Diener mochten ihn gut leiten und trieben viel Schabernack mit ihm. Nun hatte der Bischof einen Doktor bei sich, der sich sehr gelehrt und weise vorkam. Aber des Bischofs Hofgesinde war ihm nicht wohlgesinnt. Dieser Doktor hatte nicht gerne Narren um sich. Deshalb sprach der Doktor zum Bischof und zu seinen Räten,
»Man soll weisen Leuten an der Herrenhöfe Aufenthalt geben und aus mancherlei Gründen nicht solchen Narren.«
Die Ritter und das Hofgesinde erklärten dazu, die Ansicht des Doktors sei nicht wichtig. Wer Eulenspiegels Späße nicht hören mochte, der könne ja weggehen. Niemand sei gezwungen, ihm zuzuhören. Der Doktor entgegnete,
»Narren zu Narren und Weise zu Weisen. Hätten die Fürsten weise Leute bei sich, so stünde ihnen die Weisheit immer vor Augen. Wenn sie Narren bei sich halten, so lernen sie Narretei.«
Da sprachen etliche,
»Wer sind die Weisen, die weise zu sein glauben? Man findet ihrer viele, die Narren auf den Leim gegangen sind. Es ziemt sich für Fürsten und Herren sehr wohl, allerlei Volk an ihren Höfen zu halten, denn mit Spaßvögeln vertreiben sie sich mancherlei Phantasterei, und wo Herren sind, wollen die Narren auch gern sein.«
Also kamen die Ritter und die Hofleute zu Eulenspiegel und legten es darauf an, dass er einen Plan machte. Sie baten ihn, er möge sich einen Streich ausdenken und wollten ihm ebenso wie der Bischof dabei helfen. Dem Doktor solle eine Lehre erteilt werden. Eulenspiegel sprach,
»Ja, ihr Edlen und Ritter, wenn ihr mir dabei helfen wollt, soll es dem Doktor heimgezahlt werden.«
So wurden sie sich einig. Da zog Eulenspiegel 4 Wochen lang über Land und überlegte, wie er mit dem Doktor umgehen wollte. Bald hatte er etwas gefunden und kam wieder zum Giebichenstein. Er verkleidete sich und gab sich als Arzt aus, denn der Doktor beim Bischof war selbst oft krank und nahm viele Arzneien. Die Ritter sagten dem Doktor des Bischofs, ein Doktor der Medizin sei gekommen, der sei vieler Arzneikünste kundig. Der Doktor erkannte Eulenspiegel nicht und ging zu ihm in seine Herberge. Schon nach kurzer Unterhaltung nahm er ihn mit sich auf die Burg. Sie kamen miteinander ins Gespräch, und der Doktor sagte zum Arzt,
»Könnt ihr mir helfen von meiner Krankheit, so will ich es euch wohl lohnen.«
Eulenspiegel antwortete ihm mit Worten, wie sie die Ärzte in solchen Fällen zu sagen pflegen. Er gab vor, er müsse eine Nacht bei ihm liegen, damit er umso besser feststellen könne, wie er von Natur geartet sei. »Denn ich möchte euch gern etwas geben, bevor ihr schlafen geht, damit ihr davon schwitzt. Am Schweiß werde ich merken, was eure Krankheit ist.« Der Doktor ging zu Bett und Eulenspiegel gab dem Doktor ein scharfes Abführmittel ein. Der glaubte, er solle davon schwitzen und wusste nicht, dass es zum Abführen war. Eulenspiegel suchte darauf mit großem Gelächter das Weite. Der Doktor hingegen verbrachte die halbe Nacht auf dem Nachttopf. Indessen wurde es Tag. Die Ritter und Hofleute sahen den Doktor und boten ihm einen guten Morgen. Der Doktor redete ganz schwächlich, konnte ihnen kaum antworten und legte sich in den Saal auf eine Bank und ein Kissen. Da holten die Hofleute den Bischof hinzu und fragten den Doktor, wie es ihm mit dem Arzt ergangen sei. Der Doktor antwortete:
»Ich bin von einem Schalk überrumpelt worden. Ich wähnte, es sei ein Doktor der Medizin, doch es ist ein Doktor der Betrügerei.«
Und er erzählte ihnen alles, wie es ihm ergangen war. Da begannen der Bischof und alle Hofleute sehr zu lachen und sprachen: »Es ist ganz nach euren Worten geschehen. Ihr sagtet, man solle sich nicht um Narren kümmern, denn der Weise würde töricht bei den Toren. Aber ihr seht, dass einer wohl durch Narren klug gemacht wird. Denn der Arzt ist Eulenspiegel gewesen. Den habt ihr nicht erkannt und habt ihm geglaubt. Von dem seid ihr betrogen worden. Aber wir, die wir uns mit seiner Narrheit abgaben, kannten ihn wohl. Wir mochten euch aber nicht warnen, zumal ihr gar so klug sein wolltet. Niemand ist so weise, dass er nicht auch Toren kennen sollte. Und wenn nirgendwo ein Narr wäre, woran sollte man dann die Weisen erkennen?« Da schwieg der Doktor still und wagte nicht mehr zu klagen. Eines Tages kam Eulenspiegel zum Grafen von Anhalt und verdingte sich bei ihm als Turmbläser. Der Graf hatte viele Feindschaften und hielt deshalb in seinem Städtchen und auf dem Schloss viele Reiter und Hofvolk zur Verteidigung, die man alle Tage speisen musste. Darüber wurde aber Eulenspiegel auf dem Turm ganz vergessen, so dass ihm keine Speise gesandt wurde. Und am selben Tage kam es dazu, dass des Grafen Feinde vor das Städtlein und das Schloss ritten, die Kühe nahmen und sie alle hinwegtrieben. Eulenspiegel lag auf dem Turme, sah durch das Fenster und machte keinen Lärm, weder mit Blasen noch mit Schreien. Als die Nachricht von den Feinden vor den Grafen kam, damit er ihnen mit den Seinen nacheilte, sahen einige, dass Eulenspiegel auf dem Turm im Fenster lag und lachte. Da rief ihm der Graf zu:
»Warum liegst du im Fenster und bist still?«
Eulenspiegel rief herab:
»Vor dem Essen rufe oder tanze ich nicht gern?«
Der Graf rief ihm zu:
»Willst du nicht die Feinde anblasen?«
Eulenspiegel rief zurück:
»Ich darf keine Feinde heranblasen. Das Feld wird sonst voll von ihnen, und ein Teil ist schon mit den Kühen hinweg. Bliese ich noch mehr Feinde heran, sie schlügen euch zu Tode.«
Für diesmal blieb es bei den Worten. Der Graf eilte den Feinden nach und stritt mit ihnen. Eulenspiegel wurde aber erneut mit seiner Speise vergessen. Der Graf kehrte zufrieden zurück. Er hatte seinen Feinden einen Haufen Rindvieh wieder abgenommen. Das schlachteten, zerlegten und brutzelten sie. Eulenspiegel dachte auf dem Turm, wie er auch etwas von der Beute erhielte, und gab darauf Acht, wann es Essenszeit sein würde. Da fing er an zu rufen und zu blasen:
»Feindio! Feindio!«
Der Graf lief mit den Seinen eilends von dem Tisch, auf dem schon das Essen stand. Sie legten ihre Harnische an, nahmen die Waffen in die Hände und eilten sogleich dem Tore zu, um im Felde nach den Feinden Ausschau zu halten. Derweil lief Eulenspiegel schnell vom Turm herunter, kam über des Grafen Tisch und nahm sich von den Tafeln Gesottenes und Gebratenes und was ihm sonst gefiel. Dann ging er schnell wieder auf den Turm. Als die Reiter und das Fußvolk hinauskamen, sahen sie keine Feinde und sprachen miteinander.
»Der Türmer hat uns einen Streich gespielt«,
und zogen wieder heim, dem Tore zu. Der Graf rief zu Eulenspiegel hinauf:
»Bist du übermütig und verrückt geworden?«
Eulenspiegel sprach:
»Ich bin ohne Arglist, aber Hunger und Not erdenken manche List.«
Der Graf sagte:
»Warum hast du Feindio geblasen, obwohl keiner da war?«
Eulenspiegel antwortete.
»Weil keine Feinde da waren, musste ich etliche heranblasen.«
Da sprach der Graf,
»Du bist nicht recht bei Sinnen. Wenn Feinde da sind, willst du sie nicht anblasen, und wenn keine Feinde da sind, so bläst du sie an. Das könnte wohl Verräterei werden.«
Und er setzte ihn ab und verpflichtete an seiner Statt einen anderen Turmbläser. Eulenspiegel musste von nun an als Fußknecht mit den anderen herauslaufen. Das verdross ihn sehr, und er wäre gern von dannen gegangen, konnte aber mit Anstand nicht ohne weiteres davonkommen. Wenn sie gegen die Feinde auszogen, so blieb er stets zurück und war immer der Letzte zum Tore hinaus. Wenn sie den Streit beendet hatten und wieder heimkehrten, war er immer der Erste zum Tore hinein. Da fragte ihn der Graf, wie er das verstehen sollte. Wenn er mit ihm gegen die Feinde auszöge, so sei er stets der Letzte, und wenn man heimzöge, sei er der Erste.
»So höre ich wohl«, sprach der Graf, »du sollst nicht länger mein Knecht sein.«
Und er gab ihm den Laufpass. Darüber war Eulenspiegel froh, denn er hatte nicht viel Lust, jeden Tag mit den Feinden zu fechten. Eulenspiegel war auf seinen Reisen ein solcher Hofmann geworden, dass der Ruf seiner Trefflichkeit vor manchen Fürsten und Herren kam und dass man vieles von ihm zu erzählen wusste. Das mochten die Herren und Fürsten sehr und gaben ihm Kleider, Pferde, Geld und Kost. So kam er auch zum König von Dänemark. Der bat ihn, etwas Abenteuerliches zu tun. Er wolle ihm auch sein Pferd mit dem allerbesten Hufbeschlag beschlagen lassen. Eulenspiegel fragte den König, ob er seinen Worten glauben könne. Der König bejahte das, wenn er seinen Worten folgen würde. Da ritt Eulenspiegel mit seinem Pferde zum Goldschmied und ließ es mit goldenen Hufeisen und silbernen Nägeln beschlagen. Dann ging er wieder zum König und bat, dass er ihm den Hufbeschlag bezahlte. Der König sagte ja und wies den Schreiber an, den Beschlag zu bezahlen. Nun meinte der Schreiber, es sei ein schlichter Hufschmied zu bezahlen, aber Eulenspiegel brachte ihn zu dem Goldschmied und der Goldschmied wollte 100 dänische Mark haben. Der Schreiber wollte das nicht bezahlen, ging hin und sagte das dem König. Der König ließ Eulenspiegel holen und sprach zu ihm.
»Eulenspiegel, was für einen teuren Hufbeschlag ließest du machen? Wenn ich alle meine Pferde so beschlagen ließe, müsste ich bald Land und Leute verkaufen. Das war nicht meine Meinung, dass man das Pferd mit Gold beschlagen ließe.«
Eulenspiegel sagte, »Gnädiger König, ihr sagtet, es sollte der beste Hufbeschlag sein, und ich sollte euren Worten nachkommen. Nun dünkt mich, es gebe keinen besseren Beschlag als den aus Silber und Gold.«
Da sprach der König, »Du bist mir mein liebster Hofmann. Du tust, was ich dich heiße.«
Und fing an zu lachen und bezahlte die 100 Mark für den Hufbeschlag. Da ließ Eulenspiegel die goldenen Hufeisen wieder abreißen, zog vor eine Schmiede und ließ sein Pferd mit Eisen beschlagen. Eulenspiegel war erfindungsreich bei seinen Streichen. Als er nach Nürnberg kam und dort sein Geld verzehren wollte, das er unterwegs gewonnen und den Leuten durch List und Tücke abgeluchst hatte, und als er sich eine Zeit lang dort aufgehalten und alle Verhältnisse kennengelernt hatte, konnte er von seiner Natur nicht lassen und musste auch die Leute in Nürnberg hereinlegen. Er sah, dass die Stadtwächter in einem Wächterhaus unterhalb des Rathauses in ihrer Rüstung schliefen. Eulenspiegel hatte in Nürnberg Weg und Steg genau kennengelernt. Besonders gut hatte er sich den Brückensteg zwischen dem Saumarkt und dem Wächterhaus angesehen. Darüber ist es nachts schlecht zu wandeln. Eulenspiegel wartete also mit seinem Streich, bis die Leute schlafen gegangen waren und es ganz still war. Dann brach er aus diesem Steg 3 Bohlen und warf sie ins Wasser, genannt die Pegnitz. Und er ging vor das Rathaus, begann zu fluchen und hieb mit einem alten Messer auf das Pflaster, dass das Feuer daraus sprang. Als die Wächter das hörten, waren sie schnell auf den Beinen und liefen ihm nach. Da Eulenspiegel hörte, dass sie ihm nachliefen, rannte er vor den Wächtern her und nahm die Flucht zu dem Saumarkt hin, die Wächter immer hinter ihm her. Er kam mit knapper Not vor ihnen an die Stelle, wo er die Bohlen herausgebrochen hatte, und behalf sich, so gut er konnte, um über den Steg zu kommen. Und als er hinübergekommen war, rief er mit lauter Stimme,
»Hoho, wo bleibt ihr denn, ihr verzagten Bösewichter?«
Da das die Wächter hörten, liefen sie ihm eilends und ohne allen Argwohn nach, und jeder wollte der Erste sein. Also fiel einer nach dem anderen in die Pegnitz. Die Lücke im Steg war so eng, dass sie sich an allen Stellen die Mäuler zerschlugen. Da rief Eulenspiegel,
»Hoho, lauft ihr noch nicht? Lauft mir morgen weiter nach. Zu diesem Bad wärt ihr morgen noch früh genug gekommen. Ihr hättet nicht halb so schnell zu jagen brauchen, da wärt ihr noch immer zur rechten Zeit gekommen.«
Also brach sich der eine ein Bein, der andere einen Arm, der dritte schlug sich ein Loch in den Kopf, so dass keiner ohne Schaden davonkam. Als Eulenspiegel diese Schalkheit vollbracht hatte, blieb er nicht mehr lange in Nürnberg, sondern zog wieder weiter. Denn es war ihm nicht lieb, geschlagen zu werden, wenn sein Streich herauskäme. Die Nürnberger würden ihn nicht als Spaß angesehen haben. Als Eulenspiegel von Nürnberg kam, verdiente er mit List einmal Geld in Bamberg. Er war sehr hungrig und kam ins Haus einer Wirtin, die hieß Frau Küngine. Sie war eine fröhliche Wirtin und hieß ihn willkommen, denn sie sah an seinen Kleidern, dass er ein seltsamer Gast war. Als man morgens essen wollte, fragte ihn die Wirtin, wie er es halten möchte, ob er ein vollständiges Frühstück einnehmen oder nur einzelne Kleinigkeiten essen wolle. Eulenspiegel antwortete, er sei ein armer Gesell und bitte sie, ihm etwas um Gotteslohn zu essen zu geben. Die Wirtin sprach, »Freund, an den Fleisch- und Brotbänken gibt man mir nichts umsonst, ich muss Geld dafür zahlen. Darum muss ich für das Essen auch Geld bekommen.« Eulenspiegel sagte, »Ach, Frau, es dient auch mir wohl, um Geld zu essen. Um was oder um wie viel soll ich hier essen und trinken?« Die Frau sprach, »An der Herrentisch um 24 Pfennige, an dem Tisch daneben um 18 Pfennige und mit meinem Gesinde um 12 Pfennige.« Darauf antwortete Eulenspiegel, »Frau, das meiste Geld dient mir am allerbesten.« Und er setzte sich an die Herrentafel und aß sich sogleich satt. Als er fertig war und gut gegessen und getrunken hatte, sagte er zur Wirtin, sie möge ihn abfertigen, er müsse wandern, denn er habe nicht viel Reisegeld. Die Frau sprach, »Lieber Gast, gebt mir das Essensgeld 24 Pfennige und geht, wohin ihr wollt. Gott geleite euch.«
»Nein«, sagte Eulenspiegel, »ihr sollt mir 24 Pfennige geben, wie ihr gesagt habt. Denn ihr spracht, an der Tafel esse man das Mahl um 24 Pfennige. Das habe ich so verstanden, dass ich damit Geld verdienen sollte. Und es wurde mir schwer genug. Ich aß, dass mir der Schweiß ausbrach und als ob es Leib und Leben gegolten hätte. Mehr hätte ich nicht essen können. Darum gebt mir meinen sauer verdienten Lohn.«
»Freund«, sprach die Wirtin, »das ist wahr. Ihr habet wohl für drei Mann gegessen. Aber dass ich euch dafür auch noch lohnen soll, das reimt sich nicht zusammen. Sei's drum, ich begehre auch kein Geld von euch. Kommt mir aber nicht wieder her. Denn sollte ich meine Gäste das Jahr über so speisen und nicht mehr Geld einnehmen als von euch, so müsste ich auf solche Weise von Haus und Hof lassen.«
Da schied Eulenspiegel von dannen und erntete nicht viel Dank. Sehr schlaue und kluge Leute sind die Schwaben. Einmal wohnte ein Kürschner in Berlin, der war in Schwaben geboren und in seinem Gewerbe, der Herstellung von Pelzen, sehr kunstreich. Er hatte auch gute Einfälle, war reich und unterhielt eine einträgliche Werkstatt, denn er zählte zu seinem Kundenkreis den Fürsten des Landes, die Ritterschaft und viele gute Leute und Bürger. Nun begab es sich, dass der Fürst des Landes zur Winterszeit ein großes Turnier mit Rennen und Stechen abhalten wollte, wozu er seine Ritterschaft und andere Herren einlud. Da keiner als altmodisch gelten wollte, wurden zu dieser Zeit viele Wolfspelze bei eben diesem Kürschner bestellt. Das bemerkte Eulenspiegel, kam zu dem Meister und bat ihn um Arbeit. Der Meister konnte jede Mithilfe gut gebrauchen und war froh über sein Kommen. Er fragte Eulenspiegel, ob er auch Wölfe machen könne. Eulenspiegel sagte einfach ja, darin sei er nicht als der Schlechteste im Sachsenland bekannt. Der Kirschner sprach, »Lieber Geselle,
du kommst mir eben recht. Komm her, über den Lohn werden wir uns wohl einigen.«
Eulenspiegel sagte, »Ja, Meister, ich halte euch für so redlich. Ihr sollt selbst den Lohn bestimmen, wenn ihr meine Arbeit seht.
Ich arbeite aber nicht bei den anderen Gesellen, ich muss allein sein. Nur so kann ich meine Arbeit nach meinem Kopf und unbeirrt tun.« Da gab ihm der Kirschner ein Stübchen und legte ihm viele Wolfshäute vor, die zu Pelzen zugerichtet waren. Und er gab ihm die Maße von etlichen Pelzen, großen und kleinen. Da begann Eulenspiegel, sich mit den Wolfsfellen an die Arbeit zu machen. Er schnitt sie zu, machte aus allen Fellen nichts als Wölfe, füllte sie mit Heu und gab ihnen Beine aus Knüppeln, als ob sie lebten. Als er nun die Felle alle verschnitten und nur Wölfe daraus gemacht hatte, sprach er: »Meister, die Wölfe sind fertig. Ist noch mehr zu tun?« Der Meister sagte:
»Ja, mein Geselle, nähe Wölfe, so viel du nur immer kannst.«
Damit ging er hinaus in Eulenspiegels Stube. Da lagen die Wölfe auf der Erde, kleine und große. Die sah der Meister an und sagte:
»Was soll das sein, dass dich das Fieber schüttle? Was hast du mir für einen großen Schaden getan? Ich will dich einsperren und bestrafen lassen.«
Eulenspiegel sprach: »Meister, ist das mein Lohn und Dank? Ich hab das nach euren eigenen Worten gemacht. Ihr hießet mich doch, Wölfe zu machen. Hättet ihr gesagt, mach mir Wolfspelze, ja, so hätte ich das auch getan. Und hätte ich gewusst, dass ich nicht mehr Dank verdienen würde, hätte ich nicht so großen Fleiß darauf verwendet.« Also ging Eulenspiegel von Berlin weg, ließ nirgends einen guten Ruf zurück und zog nach Lübeck. Eulenspiegel nahm sich in Acht, als er nach Lübeck kam, und verhielt sich gebührlich, damit er dort niemandem einen Streich spielte. Denn es herrschte in Lübeck ein strenges Recht. Nur war zu der Zeit im Ratskeller in Lübeck ein Weinwirt, der war ein sehr hochmütiger und stolzer Mann. Er bildete sich ein, niemand sei so klug wie er. Er war dreist genug, von sich selber zu sagen und von sich sagen zu lassen, er würde niemanden kennen, der ihn betrügen und in seiner Klugheit überlisten könne. Was für ein Angeber, dachten die Leute. Und darum war der Wirt auch bei vielen Bürgern unbeliebt. Als nun Eulenspiegel von diesem Übermut hörte, konnte er den Schalk im Nacken nicht länger verbergen und dachte: Das musst du dem Wirt austreiben. Und er nahm zwei Kannen, die beide gleich waren, und goss in eine Kanne Wasser und ließ die andere Kanne leer. Die Kanne, in der das Wasser war, trug er unter dem Rock verborgen, die leere trug er offen. Mit den Kannen ging er in den Weinkeller und ließ sich ein Maß Wein in die leere Kanne einschenken. Die Kanne mit dem Wein nahm er sogleich unter den Rock, zog die Kanne mit dem Wasser hervor und setzte sie auf die Theke, ohne dass es der Wirt sah. Dann sprach er: »Weinzäpfer, was kostet das Maß Wein?« Der sagte:
10 Pfennige.
Eulenspiegel sprach: »Oh, der Wein ist mir zu teuer. Ich habe nicht mehr als 6 Pfennige. Kann ich ihn dafür haben?« Der Wirt wurde zornig und sagte:
»Willst du meinen Ratsherrn den Weinpreis vorschreiben? Das ist hier ein Kauf nach festgesetzten Preisen. Wem das nicht gefällt, der lasse den Wein im Ratskeller.«
Eulenspiegel sprach: »Das muss ich wohl lernen. Ich habe 6 Pfennige. Wollt ihr die nicht, so gießt den Wein wieder aus.« Da nahm der Weinzäpfer in seinem Zorn die Kanne und meinte, es sei der Wein. Aber es war das Wasser, und er goss es oben zum Spundloch wieder hinein und sprach:
»Was bist du für ein Tor? Lässt dir Wein einfüllen und kannst ihn nicht bezahlen.«
Eulenspiegel nahm die Kanne, ging hinaus und sagte: »Ich sehe wohl, dass du ein Narr bist. Es ist niemand so klug, dass er nicht von Narren wie mir betrogen würde, auch wenn er ein Weinzäpfer ist.« Und damit ging er hinweg. Die Kanne mit dem Wein trug er unter dem Mantel, und die leere Kanne, in der das Wasser gewesen war, trug er offen. Den Wein ließ er sich natürlich alsbald schmecken. Als Eulenspiegel nach Braunschweig kam, in die Bäckerherberge kam, rief ihn ein Bäcker in sein Haus und fragte ihn, was für ein Geselle er sei. Er sprach: »Ich bin ein Bäckergeselle.« Der Brotbäcker sagte: »Das trifft sich gut. Ich habe gerade keinen Gesellen. Willst du mir dienen?« Eulenspiegel sagte: »Ja.« Als er nun 2 Tage bei ihm gewesen war, wies ihn der Bäcker an, am Abend alleine zu backen. Eulenspiegel sprach: »Ja, was soll ich denn backen?« Der Bäcker war ein leicht erregbarer Mann. Er wurde zornig und sagte im Spott:
»Du willst ein Bäckergeselle sein und fragst mich erst einmal, was du backen sollst? Was pflegt man denn zu backen? Hä? Eulen oder Meerkatzen?«
Und damit legte er sich schlafen. Da ging Eulenspiegel in die Backstube und machte aus dem Teig nichts als Eulen und Meerkatzen, die ganze Backstube voll, und backte sie. Der Meister stand des Morgens auf und wollte ihm helfen. Doch als er in die Backstube kam, fand er weder Wecken noch Semmeln, sondern lauter Eulen und Meerkatzen. Da wurde der Meister zornig und sprach:
»Dass dich das jähe Fieber packe! Was hast du da gebacken?«
Eulenspiegel sagte gelassen: »Was ihr mich geheißen habt, Eulen und Meerkatzen.«
Der Bäcker sprach: »Was soll ich nun mit dem Narrenzeug tun? Solches Brot ist mir zu nichts nütze. Ich kann das nicht zu Geld machen.«
Und er ergriff Eulenspiegel beim Hals und sagte:
»Bezahl mir meinen Teig!«
Eulenspiegel sprach: »Ja, wenn ich euch den Teig bezahle, soll dann die Ware mein sein, die davon gebacken ist?«
Der Meister sagte: »Was frage ich nach solcher Ware? Eulen und Meerkatzen kann ich nicht gebrauchen in meinem Laden.«
Also bezahlte Eulenspiegel dem Bäcker seinen Teig, packte die gebackenen Eulen und Meerkatzen in einen Korb und trug sie aus dem Haus in die Herberge zum wilden Mann. Und Eulenspiegel dachte bei sich selbst: »Du hast oft gehört, man kann noch so seltsame Dinge nach Braunschweig bringen und kann sie doch in Geld umwandeln.« Und so war es. An diesem Tag, am Vortage des St. Nikolausabends im Dezember, stellte sich Eulenspiegel mit seiner Ware vor die Kirche, verkaufte alle Eulen und Meerkatzen und verdiente viel mehr Geld damit, als er dem Bäcker für den Teig gegeben hatte. Das wurde dem Bäcker kundgetan. Den ärgerte das natürlich sehr. Und er lief vor die St. Nikolauskirche und wollte von Eulenspiegel auch die Kosten für das Holz und für das Backen verlangen. Aber da war Eulenspiegel schon über alle Berge hinweg mit seinem Geld. Und der Bäcker hatte das Nachsehen. Eulenspiegel wanderte im Land umher, kam in das Dorf Uelzen und wurde dort wieder ein Bäckergeselle. Als er nun im Hause eines Meisters war, da richtete der Meister alles her, um zu backen. Eulenspiegel sollte das Mehl in der Nacht beuteln, damit es am Morgen früh fertig wäre. Eulenspiegel sprach: »Meister, ihr solltet mir ein Licht geben, damit ich beim Beuteln sehen kann.« Der Meister sagte zu ihm:
»Ich gebe dir kein Licht. Ich habe meinen Gesellen zu dieser Zeit nie ein Licht gegeben. Sie mussten im Mondschein beuteln, also musst du es auch tun.«
Eulenspiegel sprach: »Haben Sie im Mondschein gebeutelt, so will ich es auch tun.« Der Meister ging zu Bett und wollte ein paar Stunden schlafen. Derweilen nahm Eulenspiegel den Beutel, hielt ihn zum Fenster hinaus und siebte das Mehl in den Hof, wohin der Mond schien, immer dem Scheine nach. Als der Bäcker des Morgens früh aufstand und backen wollte, stand Eulenspiegel immer noch da und beutelte. Da sah der Bäcker, dass Eulenspiegel das Mehl in den Hof siebte, der vom Mehl auf der Erde ganz weiß war. Da sprach der Meister:
»Was zum Teufel machst du hier? Hat das Mehl nicht mehr gekostet, als dass du es in den Dreck beutelst?«
Eulenspiegel antwortete: »Habt ihr mir nicht befohlen, im Mondschein zu sieben, ohne Licht? Also habe ich es so ausgeführt. Wohlan, Meister, seid nur zufrieden. Und da ist auch nicht mehr verloren als eine Handvoll. Ich will das bald wieder aufraffen, das schadet dem Mehl nur ganz wenig.«
Der Brotbäcker sprach: »Während du das Mehl aufraffst, kann man keinen Teig machen. So wird es zu spät zum Backen.«
Eulenspiegel sagte:
»Mein Meister, ich weiß einen guten Rat. Wir werden so schnell backen wie unser Nachbar. Sein Teig liegt im Backtrog. Wollt ihr den haben, so will ich ihn sogleich holen und unser Mehl an dieselbe Stelle tragen.«
Der Meister wurde zornig und ballte die Fäuste.
»Was für einen Narr habe ich mir da als Bäckergesellen eingefangen! Wenn ich dich in die Finger kriege, sollst auch du gesiebt werden!«
Eulenspiegel suchte lieber schnell das Weite und ließ den fassungslosen Bäcker mit dem bemehlten Hof zurück. Eine besonders denkwürdige List tat Eulenspiegel in Wismar an der See einem Pferdekaufmann an, der kein Pferd kaufte, ohne dass er das Pferd am Schwanz zog. Das tat er auch bei den Pferden, die er nicht kaufte. Beim Ziehen wollte er merken, ob das Ross lange leben würde, und er merkte es angeblich daran. Stand dem Pferd das lange Haar locker im Schweif, so kaufte er es nicht. Stand dem Pferd aber das Haar fest im Schwanz, so kaufte er es, denn er hatte den gewissen Glauben, dass es lange leben und von harter Natur sein würde. Dies war in der ganzen Stadt Wismar allgemeine Meinung, so dass sich jedermann danach richtete. Das bekam Eulenspiegel zu wissen, und er dachte, dem musst du einen Streich spielen, sei es, was es wolle, damit der Irrtum aus dem Volk kommt. Also nahm Eulenspiegel ein Pferd und schnitt ein Teil der Schwanzhaare ab, verflocht es aber geschickt mit dem Rest, so dass es nicht weiter auffiel. Damit zog er zum Markte und bot das Pferd den Leuten erst sehr teuer an, damit sie es ihm nicht abkauften. Das tat er so lange, bis der Kaufmann kam, der die Pferde am Schwanz zog. Dem bot er das Pferd billig an. Der Kaufmann sah wohl, dass das Pferd schön und das Geld wert war, und er trat näher und wollte es fest am Schwanz ziehen. Aber Eulenspiegel hatte ja das Pferd präpariert. Sobald der Kaufmann das Ross am Schweif zog, behielt er ihn zur Hälfte in der Hand. Das sah dann so aus, als ob er dem Pferd den Schwanz ausgezogen habe. Der Pferdehändler stand und wurde kleinlaut. Aber Eulenspiegel rief, »Schande über diesen Bösewicht! Seht, liebe Bürger, wie er mir mein Pferd verunstaltet und verdorben hat!« Die Bürger kamen hinzu und sahen, dass der Kaufmann den Pferdeschweif in der Hand hatte. Das Pferd hatte keinen Schwanz mehr, und der Kaufmann fürchtete sich sehr. Da mischten sich die Bürger ein und erreichten, dass der Pferdehändler Eulenspiegel 10 Gulden gab und dieser sein Pferd behielt. Und Eulenspiegel zog mit seinem Ross hinweg und verflocht den Schweif wieder fest miteinander. Der Kaufmann aber zog von dieser Zeit an kein Pferd mehr beim Schwanze. In Lüneburg wohnte ein Pfeifendreher, der viel herumgekommen war und auch von Eulenspiegels Streichen gehört hatte. Er saß beim Bier mit zahlreicher Gesellschaft, als Eulenspiegel zu dem Gelage kam. Da lud der Pfeifendreher Eulenspiegel zum Essen ein, in der Absicht, ihn auf den Arm zu nehmen, und sagte zu ihm, »Komm morgen zu Mittag und iss mit mir, wenn du kannst.« Eulenspiegel sagte »Joa« und dachte sich nichts Böses dabei. Er kam am anderen Tage und wollte als Gast zum Pfeifenmacher gehen. Als er vor die Tür kam, war sie oben und unten zugesperrt, und auch alle Fenster waren geschlossen. Eulenspiegel ging vor der Tür 2 oder 3 Mal hin und her, so lange, bis es Nachmittag wurde. Aber das Haus blieb zu. Da merkte er wohl, dass er betrogen worden war. Er ließ die Sache auf sich beruhen und schwieg still bis zum nächsten Tag. Da kam Eulenspiegel zu dem Pfeifendreher auf den Markt und sprach zu ihm, »Sagt, lieber Mann, wenn ihr Gäste ladet, pflegt ihr dann selber auszugehen und die Tür oben und unten zu schließen?« Der Pfeifenmacher sprach,
»Hörtest du nicht, wie ich dich bat? Ich sagte, komm morgen Mittag und iss mit mir, wenn du kannst. Nun fandest du die Tür zugesperrt, also konntest du nicht hineinkommen.«
Eulenspiegel sagte, »Hab Dank dafür. Das wusste ich noch nicht. Ich lerne noch alle Tage.« Der Pfeifenmacher lachte und sprach,
»Ich will es mit dir nicht übertreiben. Geh nun hin. Meine Tür steht offen. Du findest Gesottenes und Gebratenes beim Feuer. Geh schon vor, ich komme dir nach. Du sollst allein sein. Ich will keinen Gast außer dir haben.«
Eulenspiegel dachte, »Das wird gut«, und er ging schnell zu des Pfeifenmachers Haus und fand es so, wie dieser ihm gesagt hatte. Die Magd wendete den Braten, und die Frau ging umher und richtete an. Als Eulenspiegel ins Haus kam, sagte er zu der Frau, sie solle eilends mit ihrer Magd zu ihrem Mann kommen. Dem sei ein großer Fisch geschenkt worden, ein Stör. Den sollten sie ihm heimtragen helfen. Er wolle so lange den Braten wenden. Die Frau sagte,
»Ja, lieber Eulenspiegel, tu das. Ich will mit der Magd gehen und schnell wiederkommen.«
Eulenspiegel sprach,
»Geht nur rasch!«
Die Frau und die Magd eilten zum Markt. Der Pfeifendreher traf sie unterwegs und fragte sie, was sie zu laufen hätten. Sie sprachen, Eulenspiegel sei in das Haus gekommen und habe gesagt, dem Hausherrn sei ein großer Stör geschenkt worden, den sollten sie heimtragen helfen. Der Pfeifenmacher wurde zornig und sprach zu der Frau,
»Konntest du nicht im Hause bleiben? Er hat das nicht umsonst getan. Dahinter steckt ein übler Streich.«
Inzwischen hatte Eulenspiegel das Haus oben und unten zugeschlossen, ebenso alle Fenster. Als der Pfeifendreher mit seiner Frau und der Magd vor das Haus kamen, fanden sie die Türe zu. Eulenspiegel hatte sich ein Bündel mit Bratenfleisch gepackt und das Haus mit einem beherzten Satz aus dem ersten Stockwerk in den Misthaufen verlassen. Frohgemut sattelte er sein Pferd und ritt aus der Stadt. Dem Pfeifendreher blieb er noch lange in Erinnerung.
Einmal kam Eulenspiegel auf den Jahrmarkt nach Münster. Da ging er hin und her und sah sich überall danach um, was dort zu tun oder zu schaffen sei. Unter anderem sah er, dass ein Landmann ein grünes Londoner Tuch kaufte und damit nach Hause wollte. Da überlegte Eulenspiegel, wie er den Bauern um das Tuch erleichtern könne, und fragte die anderen Leute nach dem Dorf, wo der Bauer daheim war. Dann nahm er zwei lose Gesellen mit sich und ging mit ihnen aus der Stadt auf den Weg, den der Bauer entlang kommen musste. Eulenspiegel machte einen Plan, was sie tun sollten, wenn der Bauer mit dem grünen Tuch käme. Einem von beiden gab er eine Mönchskutte, die er auf dem Markt erworben hatte. Dieser sollte immer eine halbe Ackerlänge hinter dem anderen stadtwärts gehen. Dann kehrte Eulenspiegel zum Stadttor zurück. Als der Bauer mit dem grünen Tuch aus der Stadt kam und es heimtragen wollte, sprach ihn Eulenspiegel an, wo er das schöne blaue Tuch gekauft habe. Der Bauer antwortete, es sei grün und nicht blau. Eulenspiegel sagte, das Tuch sei blau, darauf wolle er 20 Gulden setzen. Der nächste Mensch, der des Weges käme und der grün und blau unterscheiden könne, solle ihm das sagen, damit sie sich einig werden könnten. Dann gab Eulenspiegel dem ersten seiner Gesellen ein Zeichen zu kommen. Zudem sprach der Bauer, »Freund, wir zwei sind uneinig über die Farbe dieses Tuches. Sag die Wahrheit, ob dies grün oder blau ist. Was du sagst, dabei wollen wir es bewenden lassen.« Da sagte der, »Das ist ein recht schönes blaues Tuch.« Der Bauer sprach,
»Nein! Ihr seid zwei Schelme! Ihr habt es vielleicht miteinander darauf angelegt, mich zu betrügen.«
Da sagte Eulenspiegel, »Wohlan! Damit du siehst, dass ich recht habe, will ich nachgeben und es dem frommen Mönch überlassen, der daherkommt. Was er uns sagt, das soll entscheidend sein.« Damit war auch der Bauer zufrieden. Als der andere lose Geselle in der Mönchskluft näher gekommen war, sprach Eulenspiegel, »Herr, sagt recht, welche Farbe hat dieses Tuch?« Der Angesprochene sprach, »Freund, das seht ihr wohl selber.« Der Bauer sprach,
»Ja, Herr, das ist wahr. Aber die beiden wollen mir etwas einreden, von dem ich weiß, dass es gelogen ist.«
Der falsche Mönch sagte, »Was habe ich mit eurem Streit zu schaffen? Was frage ich danach, ob es schwarz oder weiß ist?«
»Ach, lieber Herr«, sagte der Bauer, »entscheidet zwischen uns, ich bitte euch darum.«
»Wenn ihr es haben wollt, so kann ich nichts anderes erkennen, als dass das Tuch blau ist.«
»Hörst du das wohl?« sagte Eulenspiegel. »Das Tuch ist mein.«
Der Bauer sprach,
»Fürwahr, Herr, wenn ihr nicht unter einer Mönchskutte stecken würdet, so meinte ich, dass ihr lügt und dass ihr alle drei unter einer Decke steckt.«
Und er überließ Eulenspiegel und seinen Gesellen das Tuch, mit dem sie sich für den Winter einkleideten. Der Bauer musste in seinem zerrissenen Rock davongehen. Seine Späße trieb Eulenspiegel auch in Bremen. Einst kam Eulenspiegel dort auf den Markt und sah, dass die Bäuerinnen viel Milch zu Markte brachten. Da wartete er einen neuen Markttag ab, als wieder viel Milch zusammenkam. Er verschaffte sich einen großen Bottich, setzte ihn auf den Markt und kaufte alle Milch, die auf den Markt kam. Die Milch ließ er in das Fass schütten, und er schrieb jeder Frau reihum die Menge Milch an. Der einen so viel, der anderen so viel und so weiter. Zu den Frauen sagte er, sie möchten so lange warten, bis er die Milch beieinander habe, dann wolle er auch jeder Frau ihre Milch bezahlen. Die Frauen saßen auf dem Markt in einem Kreis um ihn herum. Eulenspiegel kaufte so viel Milch, bis keine Frau mehr mit Milch kam und der Zuber beinahe voll war. Da kam Eulenspiegel mit seinem Scherz heraus und sagte, »Ich habe diesmal kein Geld. Wer nicht 14 Tage warten will, mag die Milch wieder aus dem Fass nehmen.« Damit ging er hinweg. Die Bäuerinnen machten ein Geschrei und großen Lärm. Eine behauptete, sie habe so viel gehabt, die andere so viel, die dritte desgleichen. Und so ging es weiter. Darüber warfen und schlugen sich die Frauen mit ihren mitgebrachten Eimern, Fässchen und Flaschen an die Köpfe. Sie gossen sich die Milch in die Augen und in die Kleider und schütteten sie auf die Erde, so dass es aussah, als habe es Milch geregnet. Die Bürger und alle, die das sahen, lachten über den Spaß. Und Eulenspiegel wurde sehr gelobt wegen seines neuerlichen Streiches. Einmal kam Eulenspiegel nach Hamburg auf den Hopfenmarkt, blieb dort stehen und sah sich um. Da kam ein Bartscherer an ihm vorbei, der ihn fragte, woher er denn komme. Eulenspiegel sagte, »Ich komme von dort her.«
Der Meister fragte ihn, »Was bist du für ein Handwerksgeselle?«
Eulenspiegel antwortete,
»Ich bin, kurz gesagt, ein Barbier.«
Der Meister stellte ihn sofort ein. Der Bartscherer wohnte auf dem Hopfenmarkt, gerade gegenüber der Stelle, wo sie standen. Das Haus hatte dort, wo die Barbierstube war, bis zum Erdboden reichende Fenster zur Straße hin. Da sagte der Meister zu Eulenspiegel,
»Sieh das Haus gegenüber, wo die hohen Fenster sind. Da geh hinein. Ich komm gleich nach.«
Eulenspiegel sagte, »Ja«, ging geradeswegs zu dem Haus hin und durch die hohen Fenster hinein und sagte,
»Gott zur Ehr! Gott grüße das Handwerk!«
Die Frau des Bartscherers saß in der Stube und spann Fäden. Sie erschrak und sprach,
»Dich führt wohl der Teufel! Warum kommst du durch die Fenster? Ist dir die Tür nicht weit genug?«
Eulenspiegel sagte, »Liebe Frau, zürnt mir nicht. Euer Mann hat mich darum gebeten.« Die Frau sprach,
»Das ist mir ein getreuer Geselle, der seinem Meister Schaden tut.«
Eulenspiegel sagte, »Liebe Frau, soll ein Geselle nicht das tun, was ihn sein Meister heißet?« Derweilen kam der Meister und hörte und sah, was Eulenspiegel getan hatte. Da sprach der Meister,
»Wie, Geselle, konntest du nicht zur Tür hineingehen und mir meine Fenster ganz lassen? Welchen Grund hast du gehabt, dass du mir durch die Fenster hereingekommen bist?«
»Lieber Meister, ich sollte doch da hineingehen, wo die hohen Fenster sind.« Der Meister schwieg zähneknirschend, denn er brauchte Eulenspiegels Hilfe als Geselle und dachte,
»Wenn ich mit ihm mein Geschäft verbessern kann, so will ich ihm den Schaden von seinem Lohn abziehen.«
Also ließ der Meister Eulenspiegel etwa 3 Tage arbeiten. Dann sollte Eulenspiegel die Rasiermesser schleifen. Eulenspiegel sprach, »Ja, gern.« Der Meister sagte,
»Schleife sie scharf, dass keine stumpfe Stelle bleibt.«
Eulenspiegel sagte, »Ja«, und begann den Schermessern die Rücken ebenso wie die Schneiden zu schleifen. Der Meister kam und wollte zusehen, was er machte. Da sah er, dass bei den Messern, die Eulenspiegel geschliffen hatte, der Rücken ebenso wie die Schneide war. Und die Messer, die er auf dem Schleifstein hatte, die schliff er nach derselben Weise. Da sagte der Meister,
»Was machst du bloß? Das wird ein böses Ding!«
Eulenspiegel sprach, »Wie sollte das ein böses Ding werden? Es tut ihnen doch nicht weh. Ich tue, was ihr mir gesagt habt. Die Messer sind nun überall scharf und nirgends stumpf.«
Der Meister wurde zornig und sagte, »Oh nein! Hör auf und lass dein Schleifen und geh wieder hin, wo du hergekommen bist!«
Eulenspiegel sagte, »Ja«, ging in die Stube und sprang da zum Fenster wieder heraus, wo er hineingekommen war. Da wurde der Bartscherer noch zorniger und lief ihm nach und wollte ihn fangen, damit er ihm die Fenster bezahle, die er zerbrochen hatte. Aber Eulenspiegel war schneller. Er entkam in ein Schiff und verließ das Festland. Wie soll es bloß mit Eulenspiegel weitergehen? Viele seiner Streiche werden bestimmt noch folgen. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Doch wer soll die alle zu Papier bringen oder auf eine andere Weise festhalten? Natürlich ihr. Möge eure Fantasie mit euch durchgehen. Wir freuen uns über eure Einfälle für neue Eulenspiegelstreiche, damit wir sie hier allen Orca-Freunden vorstellen können. Also schickt uns eure Ideen, Texte, Bilder und Aufnahmen per E-Mail, mit dem Eilboten oder auch mit der Postkutsche.